Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 15. November 2009. Das Thema der Predigt lautet, was an der Grenze des Lebens trägt. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Heute findet die Trauerfeier für den Nationaltorwart Robert Enke statt. Wir haben diese Sache in der vergangenen Woche gehört, gelesen, gesehen, dass er sich am vergangenen Dienstag seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Und viele sind einfach aufgrund dieser Tatsache, weil plötzlich so unvermutet der Tod für sie wieder ins Blickfeld geraten ist, eben an diese harte Grenze des Lebens erinnert worden, mit all dem, was da dazugehört. Und an vielen Stellen, nicht zuletzt, wenn man an den Zeitschriftenständern vorbeiläuft, da springt einen die Ratlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die Trauer der Betroffenen schier gar an. Was ist doch der Tod für eine unheimliche Macht? Du kannst noch so glücklich heute leben, noch so reich sein, noch so gesichert. Unentwegt steht diese Bedrohung vor der Tür. Und da ist plötzlich der Tod mit seinem harten Griff dich, dein Leben, deine Familie in seinen Griff nimmt. Und dann plötzlich etwas niederreißt, wo du so einfach keinen Ausweg siehst. Etliche von euch haben das auch in unterschiedlichen Variationen im vergangenen Jahr erlebt. Ich weiß von manchen, die mit dem Tod von Menschen nach Jahren nicht fertig geworden sind. Ich denke, es ist sinnvoll, dass wir uns wenigstens einmal im Jahr so eine Zeit nehmen, um uns auf diese Stunden vorzubereiten. Du kannst nicht leben, wenn du nicht mit einem versöhnten Herzen über Tod und Sterben denkst. Der Glaube, den wir hier miteinander pflegen, entwickeln und wachsen lassen, ist in verschiedener Hinsicht wichtig. Aber seine absolute Bewährungsprobe erfährt der Glaube dort, wo wir mit dem Tod konfrontiert sind, mit unserem eigenen Sterben oder dem von anderen Menschen. Heute ist die dritte Predigt in der Reihe Erfahrungen mit Gott an Grenzen. Die letzte und endgültige Grenze, mit der wir es zu tun haben, ist der Tod. Und darum soll es heute gehen. Thema, was an der Grenze des Lebens trägt. Was an der Grenze des Lebens trägt. Zu Beginn des Alten Testamentes erzählt die Bibel die Geschichte von Abraham und seiner Frau Sarah. Es ist eine schöne Geschichte, eine schöne Familiengeschichte, die da entwickelt wird. Und im vorletzten Kapitel wird berichtet, Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Abrahams Frau ist nach einer langen Wanderschaft heimgegangen. Und Abraham spürt die Grenze des Lebens, den Tod, hart und endgültig. Was trägt an dieser Grenze? Drei Dinge höre ich durch diese Erzählung hindurch. Erstens, sei gewiss, Gott steht mit an der Bahre. Sei gewiss, Gott steht mit an der Bahre. Wie die Sarah gestorben war, wird berichtet, da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Das ist eigentlich ein unglaublich schönes Kapitel, wo dieser Abraham plötzlich ein Mensch aus Fleisch und Blut wird und erzählt wird, wie dieses Glaubensvorbild, das immer vorausgeht, jetzt plötzlich ganz, ganz feine Züge bekommt. Abraham hat böse Stürme, harte Stunden erlebt. Sie konnten ihn nicht wankend machen. Er muss durch tiefe Täler durchschreiten. Er hielt durch, aber jetzt weint er. Da kam Abraham, dass er sie beweinte. Wenn auch der Glaubensvater Abraham am offenen Grab seiner Frau weint, dann schäm du dich nicht dort, wo du Tränen vergießt wegen Menschen, die dir wichtig und wert sind. Ein Abschied tut weh. Das ist das Erste, was ich da lerne. Wie ich die ersten Jahre hier in München Krankenhausseelsorger war, war ich regelmäßig auf den vielen Friedhöfen in München. Das ist ja ein ganz besonderes Kapitel, die Friedhöfe in München. Was mich sehr bekümmerte, war, wenn ich bei diesen Trauernden angesichts der Grenze unseres Lebens eine ganz verzweifelte Hoffnungslosigkeit entdeckte, die ganz offensichtlich war. Als ich dann vor 7 Jahren hier in der Gemeinde langsam wieder angefangen habe, und manche können sich daran erinnern, wir haben dann tatsächlich erste Beerdigungen gehabt, so im Freundes- oder Verwandtenkreis von Gemeindegliedern. Wir haben da einen kleinen Chor meistens zusammengestellt. Und es war für mich eine, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht so empfunden, aber ich war ja da in 2 Welten unterwegs, es war für mich eine ganz befreiende Erfahrung zu sehen, wie anders Menschen, die an Jesus glauben, sich am offenen Grab verhalten. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bei allem Schmerz, den auch Gläubige an offenen Gräbern empfinden, bleibt doch eine Hoffnung bestehen. Der Apostel Paulus sagt seiner Gemeinde: Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das ist das große Vorrecht der Kinder Gottes. Wo der Tod eingreift in unser Leben, wir uns von lieben Menschen trennen müssen, sind es keine Tränen der Hoffnungslosigkeit und der Verzweiflung, die wir weinen. Was sind es dann? Es sind Tränen des Dankes. Sicher hat der Abraham am Totenbett seiner Frau Gott gedankt, dass er ihm die Sarah zur Seite gestellt hat. Er lässt noch einmal die Jahre gemeinsamen Lebens vor seinem inneren Auge Revue passieren, wie er sie fand, wie er sich in sie verliebte, wie sie heirateten, wie sie eine Familie gründeten, wie sie beide ihr Leben ganz unter die Leitung Gottes stellten. Abraham denkt auch daran, wie Sarah vielleicht manchmal ganz allein auf sich gestellt mit ihrem Haushalt in vielen bangen Nächten und Nöten den Glaubenssatz durchbuchstabieren musste: Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Sie musste ja auch nicht nur ihre eigenen Aufgaben und Anfechtungen tragen, sondern auch die seinen. In Ägypten hat er sie verleugnet. Oder als er sich mit der Magd der Hagar eingelassen hat. Ein Strom dankbarer Erinnerung mischt sich in die Tränen. Und noch einmal steht alles vor ihm. All das gemeinsame Wandern, Ringen und Beten. Wer Gott vertraut, der kann an den Gräbern danken, dass Gott uns Menschen gab, die, durch die wir selber gesegnet worden sind. Sicher waren es auch Tränen tiefer Sehnsucht. Es ist, glaube ich, kein Zufall, wenn wir die folgenden Kapitel in der Abrahamsgeschichte, die dann langsam in die Jakob-Esau-Geschichte übergeht, lesen, dann wird berichtet, wie Abraham anfing, jetzt alles zu ordnen, dass auch er bereit ist für die Stunde, wenn Gott ihn rufen wird. Wenn ein lieber Mensch von uns geht, spüren wir, wie dieser dunkle Vorhang, der vor der ewigen Welt hängt, plötzlich für einen Augenblick weggezogen wird, sich bewegt. Wir ahnen, was der Paulus am Ende dieses großen Kapitels über die Liebe sagt: Wir sehen jetzt durch einen, in einem dunklen Spiegel ein unscharfes Bild, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich so erkennen, wie ich von Gott erkannt, geliebt und berufen bin. Darum wird unser Herz sehnsuchtsvoller an der Bahre eines Menschen. Aber vor allem, glaube ich, waren es Tränen des Trostes. Abraham ist sich im Blick auf Sarah gewiss. Ihre lange, oft mühselige Wanderschaft ist jetzt zu Ende. Gott hat in ihrem Leben die Verheißung erfüllt. Ich habe dich je und je geliebt. Deswegen habe ich dich zu mir gerufen aus lauter Güte. Für Sarah ist nun Bangen und Sehnen, Warten und Wandern zum Ziel gekommen. Und das tröstet ihn. Aber noch ein anderer Punkt ist tröstlich. Oft schon war Abraham an einem Punkt gekommen, wo er etwas Liebgewordenes loslassen musste. Seine Heimat, sein Elternhaus, das gemeinsame Geschäft und die gemeinsame Geschäftsidee mit seinem Neffen Lot oder seinen Sohn Isaak. Und er hatte nicht bei jedem Abschied und hatte er nicht bei jedem Abschied und bei jedem Neubeginn erlebt, Gott stand bei ihm. Ist in Abraham nicht durch all diese Sterbeprozesse im normalen Alltag seines Lebens eine immer tiefere Gewissheit gereift, dass nichts, aber auch gar nichts Gottes großen Plan für unser Leben durcheinander bringen kann. Abraham hat gelernt, nicht der Tod drückt einem Menschenleben sein Siegel auf, sondern unser Herr und Gott, von dem der Prophet Jesaja sagt, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Abraham spürt etwas von dem tiefen Trost des Glaubens, den die Bibel an ihrem Ende verheißt. Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Das Erste ist vergangen. Es kommt etwas Neues. Das gibt ihm Trost. Das ist das Erste, was ich höre, wenn ich diese Geschichte lese. Sei gewiss, Gott steht höchstpersönlich mit an dieser Bahre. Das Zweite, sorge dich um ein Heimatrecht in Gottes Welt. Sorge dich um ein Heimatrecht in Gottes Welt. Das Zweite, was wir von Abraham erfahren, als seine Sarah gestorben war, wirkt zunächst vielleicht etwas sonderbar. So berichtet, er redet mit den Hethitern und sprach, ich bin ein Ausländer bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe. Da antworteten die Hethiter, höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch wird dir wehren, dass du dort deine Tote begräbst. Da stand Abraham auf und sprach, gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe, so hört mich und bittet für mich Ephron, dass er mir gebe seine Höhle in Machpela um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis unter euch. Da antwortete Ephron, nein, mein Herr, sondern höre mir zu, ich schenke dir die Höhle, um deine Tote dort zu begraben. Da verneigte sich Abraham und sprach, willst du in diesen Acker, diese Höhle mir überlassen, so bitte ich, nimm von mir dieses Geld für den Acker, das ich dir gebe, so will ich dort meine Tote begraben. Ephron antwortete, mein Herr, das Feld ist 400 Lot Silber wert, was ist das zwischen mir und dir, begrabe nur deine Tote. Abraham gehorchte Ephron und wog ihm die Summe dar, so wurde Ephrons Acker in Machpela östlich von Mamre Abraham zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem Acker umher. Ist es nicht sehr eigenartig, wie wichtig es Abraham ist, dieses Land selbst zu besitzen? Das Land, in dem er seine Frau begräbt. Er lässt nicht locker. Die Männer von Hebron bieten ihm ein Grab umsonst angeschenkt. Aber Abraham will dieses Land nicht geschenkt. Er will unter allen Umständen dieses Land kaufen. Wir müssen fragen, um was geht es an der Stelle? Das ganze Leben dieses Ehepaares hatte einen einzigen Inhalt und ein Ziel. Dem Ruf Gottes zu folgen, der einst den Marschbefehl gab, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Darum waren Abraham und Sarah aus ihrer Heimat aufgebrochen. Darum hatten sie begonnen, sich als Ausländer in einem fremden Land durchzuschlagen, mit all den Problemen, die ein Ausländer in einem fremden Land hat. Die Mühsal zu ertragen, alle Strapazen, immer dieses Ziel vor Augen, das verheißene Land. Und jetzt ist für Sarah das Ziel erreicht. Und jetzt soll sie für Abraham diese Verheißung erfüllen. Darum hängt nun für Abraham alles, aber auch alles daran, dieses Stück Land, in dem er seine Sarah begräbt, auch selbst zu besitzen. Nicht nur leihweise, nicht geschenkt. Er möchte dieses Land besitzen. Wenn Gottes Verheißung gelten soll, dann muss er ihm jetzt in diesem Land ein wirkliches Heimatrecht geben. Jetzt verstehen wir, warum er so hartnäckig verhandelt. Es geht um ein Heimatrecht in dem Land, das Gott ihm verheißen hat. Abraham hat an der Stelle dieses Heimatrecht erlangt. Und Sarah war die Erste, die da beerdigt wurde. Ist uns diese Geschichte nicht auch ein Bild für unsere Wanderschaft? Die Bibel sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige, die suchen wir. Lange Zeit, auch noch als Pastor, habe ich das nur sehr undeutlich verstanden. Irgendwann ist mir beim Studium der Apostelgeschichte und der urchristlichen Briefe bewusst geworden, was das Besondere der ersten Christen war, nämlich sie verstanden sich nicht nur als Bürger dieser Welt, sondern sie verstanden sich von ihrem Selbstverständnis her ganz stark als Bürger einer anderen Welt. Sie wussten um ein Bürgerrecht bei Gott und deswegen juckte sie vieles nicht, was da an kleinen und großen Ungerechtigkeit oder Ungereimtheiten da war. Sie wussten um eine ganz andere, größere Welt. Und das hat ihr Leben tief geprägt. Wir haben ein Heimatrecht in Gottes Welt. Das meint, wenn die Bibel von Gemeinde oder Kirche Gottes redet. Bist du dir dessen bewusst, dass es mit jedem Tag deines Lebens dem Herrn deines Lebens entgegengeht? Und bist du dir bewusst, hast du ein Heimatrecht in dieser neuen, anderen Welt? In der Vorbereitung von Begräbnissen erlebe ich manche Christen sehr bedrückt, wenn es zum Beispiel auch um die Frage der Feuerbestattung geht. Ihnen wurde irgendwann einmal gesagt, wer sich verbrennen lässt, der macht einen Fehler. Und manches ist es noch schärfer ausgedrückt worden. Ich möchte euch sagen, wenn wir zur Gemeinde Gottes gehören, ist es uns nicht mehr wichtig, wo und wie unser Leib begraben wird. Hört auf, über solche Dinge herum zu spekulieren. Das ist egal, wie es passiert. Nehmt eure Energie, dass ihr euch vorbereitet auf den Tag, an dem ihr Gott gegenübersteht. Wir sollten auch deshalb die Gräber unseres Lebens nicht zu wichtig nehmen. Wir sollten uns nicht sorgen, was jetzt da mit unseren Verstorbenen ist und wie sie gebettet sind und all diese Dinge. Wichtig und um was wir uns sorgen sollen, ist, dass wir im Land, das Gott uns zeigen will, ein Heimatrecht haben. Auf dem Weg und in dem Land, wo Gott uns heute führt, und wo er uns dann hinführen möchte. Daran hängt alles. Und dann lernen wir von der Hartnäckigkeit und von dieser Leidenschaftlichkeit des Abraham, wie er um ein Heimatrecht im verheißenen Land ringt und sich mit wenigem nicht zufrieden gibt. Es ist nicht wichtig, wo und wie wir hier wohnen oder begraben sind, aber dass wir drüben ein Heimatrecht haben, das ist die wichtigste Frage unseres ganzen Lebens. Und darum sorg dich um ein Heimatrecht in Gottes Welt. Ein dritter Gedanke: Geh die Straße, die in die Heimat führt. Geh die Straße, die in die Heimat führt. Am Ende heißt es: Danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Machpela. Es waren schwere Stunden für den Abraham. Aber glaubt ihr nicht auch, dass er an dieser Grenze, an die ihn Gott mit dem Tod seiner geliebten Frau geführt hat, gereift ist auf seinem ganz eigenen Weg, den Gott ihn führte? Auf seinem eigenen Weg, seinem Ziel Gottes mit ihm entgegen. Danach zieht Abraham weiter. Aber sein Herz ist noch viel mehr verankert mit der unsichtbaren Welt, mit dem Land, in das ihn der Herr führen will, seit seine Frau drüben ist. Das nächste Kapitel zeigt, Abraham hat sich nicht mit Schmerz im Schmerz verloren. Er ist in seinen Alltag zurückgekehrt und tut seine tägliche Pflicht und Arbeit. Aber seit jener Stunde war er noch viel inniger mit der ewigen Welt verbunden. Er wird seit dieser schweren Zeit des Leids noch viel entschiedener und viel leidenschaftlicher seinen Weg mit Gott verfolgt haben. Das ist für mich ein Wunder. Im Glauben an Gott können auch Stunden oder, sag mal, Lebensabschnitte tiefen Leids und Schmerzes zu einem Segen werden. Paulus hat das erlebt und schreibt im Blick auf diese Erfahrung: Ich bin guten Mutes in Schwachheit, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich habe letzte Woche ein Interview gelesen, das Enkes Frau über ihre Versuche, ihren unter Schwermut leidenden Mann zu heilen oder zu begleiten, wie sie da gesagt hat: Ich habe stets versucht, ihm eine Perspektive und Hoffnung zu geben. Ich habe geglaubt, mit Liebe können wir das durchstehen. Der Fußball habe ihrem Mann Kraft gegeben. Es heißt, er war sein Lebenselixier. Und dann schreibt dieser Reporter am Ende: Seit Dienstag weiß sie, dass der Fußball nicht ausgereicht hat. Das ist das Ende von diesem Satz, von diesem Bericht. Seit Dienstag weiß sie, dass der Fußball nicht ausgereicht hat. Was reicht? Ich möchte es euch ganz einfach und klar sagen: Ein Leben mit Jesus und in der Gemeinschaft seiner Gemeinde. Ein Leben mit Jesus in der Gemeinschaft seiner Gemeinde. Das ist die Straße, die in die Heimat führt. Unser Leben ist begrenzt. Jeder weiß, dass er eines Tages dieses Ufer verlassen muss. Und die Frage ist: Würde ich der Strom der Zeit dann einfach forttreiben irgendwo in ein unkalkulierbares Nichts? Oder gibt es für dich eine Brücke, um an dieses andere Ufer zu gelangen? Wirst du im Tod in ein neues Leben treten, das wir mit Bildern unserer hiesigen Welt Ewigkeit nennen? Der Glaube an Jesus sieht im Tod eine Heimkehr. Jesus sagt: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Dieser Nachhauseweg wurde durch die Zeiten hindurch immer wieder als ein Heimweg verstanden, als ein Weg über eine Brücke vorgestellt. Zwischen dem Leben, das hier vergeht, und dem Tod setzen wir den Fuß auf eine Brücke. Und wenn wir sie betreten, verwandelt sich diese Brücke in die Grenze zwischen dem Tod und einem kommenden Leben und führt dann, das ist so der Glaube, auf festen Grund. Als Kind habe ich mit großer Leidenschaft Tarzan-Filme angeguckt. Natürlich die Serien, aber das wirklich Gute, das waren die Spielfilme, so mit 1,5, 2 Stunden. Das war schon etwas ganz Besonderes. Da hat man dann auch mal einen Streit mit dem Vater durchgestanden, aber das waren schon so Ziele. Besonders fasziniert hat mich an diesen Tarzan-Filmen immer, oder berührt, muss ich sagen, wenn irgend so ein großer Elefant gemerkt hat, jetzt kommt meine letzte Stunde, sich dann abgesondert hat von der Herde, in dieses Tal des Todes gezogen ist und dort, sage ich mal, erhobenen Angesichtes, so wie ritterlich gefasst, auf den Tod gewartet und sich ihm gestellt hat. Das hat mich unglaublich berührt. Manche Christen meinen, so ist es mit dem Tod. An dieser Grenze haben wir nichts in der Hand, höchstens eben dieses Bild von einer Brücke. Und dann muss jeder selber sehen, wie er damit zurechtkommt. Ich meine, der Glaube beinhaltet mehr. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde. Von einer Gemeinde, die lernt, in Häusern, in Kleingruppen, in Gottesdiensten füreinander zu beten. Wo sich in 10, 15 Jahren etwas entwickelt. Die sich lernt, gegenseitig zu segnen, wo Einzelne in ihrem Leben erfahren, dass sie an Grenzen stehen, wo sie Grenzen akzeptieren müssen, wo sie Grenzen überwinden müssen. Ich habe den Traum von einer Gemeinde, in der daraus eine Kultur der Sterbebegleitung entsteht für alle Sterbeprozesse des Lebens. Die Kleinen in unserem Alltag und der Letzte am Ende unseres hiesigen Lebens. Eine Sterbebegleitung, die bei allem Abschiedsschmerz von der Gewissheit getragen ist, dass im Tod das eigentliche Leben beginnt und die den Sterbenden im Abschied freudig ermutigt, deine Augen werden jetzt den König in aller Schöne sehen. Liebe Leute, das ist eine Vision des Glaubens, der Gemeinschaft, die unsere Bibel beinhaltet und die wir weitestgehend völlig vergessen haben und nie gelernt haben. Ich habe den Traum von einer Gemeinde, in der wir uns für diese schwerste Stunde unseres Lebens vorbereiten, um auch an der Grenze des Lebens ganz aus der Verheißung Jesu zu leben, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Wissen wir denn, wie unsere Sterbenden die letzte Stunde erleben? Wir wissen es oft nicht, weil sie auch in unseren Gemeinden mittlerweile alleine oft sterben. Wir haben wenig Kultur in die andere Richtung entwickelt. Aber diese Vision von christlicher Gemeinschaft, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist das, was an der Grenze des Lebens wirklich trägt. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns so ein wunderbares Leben gegeben hast und dass du in so umfassender Weise für uns sorgst. Du hast uns da nicht hineingestellt nur, sondern du sorgst für uns und du gibst uns eine Vision von individuellem, von persönlichem, aber auch von gemeinsamem Leben, das insgesamt tauglich ist, dass wir mit unserem Leben fertig werden. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns diese Perspektive so ganz klar gegeben hast. Herr Jesus, der Tod greift oft hart in unser Leben ein. Unter uns sind Einzelne, die das im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Jahren gemerkt haben und noch gar nicht darüber hinweggekommen sind. Ich möchte dich bitten, dass du sie tröstest. Du hast es verheißen und ich möchte dich bitten, dass du deine Verheißung wahr machst. Herr, du weißt, wo wir auch keine rechte Perspektive für diese letzte Stunde unseres Lebens haben oder wie wir andere, die trauern, begleiten sollen. Herr, schenk uns den Mut, dir ganz zu vertrauen, Bürger deiner Welt zu werden, uns dafür zu entscheiden und auf dieses himmlische Konto auch einzuzahlen. Himmlischer Vater, möchte ich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, der uns ganz bei dir verankert, dir vertrauen lässt und bereit ist, an deiner Hand zu gehen. Amen.